Wir freuen uns gerade über den Schnee. Ich hoffe, du freust dich darüber. Ich jedenfalls finde es super, wenn wir so in weiße Landschaften gucken. Und trotzdem ist es, was den Verkehr angeht, ja nicht ganz ohne, sich durch diesen Schnee und durch diese Glätte bewegen zu müssen. Warum erzähle ich das? Denn heute hätte eigentlich hier jemand anderes stehen sollen, der Bernie Hanisch. Und Bernie, ich grüße dich von hier aus und wir vermissen dich. Aber das holen wir alles nach. Bernie wohnt in Lüdenscheid und das ist da im Sauerland und er sagte, dass heute Morgen sei sozusagen schockgefroren worden unter so einer Eisschicht. Also selbst wenn er wollte, er kriegt es gar nicht erst auf. Und deswegen sitzt du jetzt in deinem Sessel und wir alle anderen wahrscheinlich auch und fragen uns, was machen wir jetzt? Ja? Als Prediger hat man dann als ersten Reflex den Satz im Kopf, dann führst du halt einen alten Hirsch zum frischen Wasser. Das meint, du gehst zu deinem Schuber und ziehst irgendeine alte Predigt raus. Aber da habe ich gedacht, das wird der Predigt nicht gerecht und das wird vielleicht auch diesem Sonntagmorgen nicht gerecht. Also was macht man da? Da habe ich gedacht, das Erste ist, man besinnt sich auf Jesus, denn der ist der Mittelpunkt dieser Kirche. Und der soll auch der Mittelpunkt dieser Predigt sein. Und ich habe vor langer Zeit mal eine Predigt von John Stott gelesen. John Stott war in der Kirche von England ein sehr erweckter Mann. Er hat die Missionstheologie stark unterstützt und gefördert. Wir sehen jetzt auch mal ein Foto von ihm, das ich gerade noch rausgesucht habe. Er ist zum Herrn gegangen im Jahre 2011. Und ich habe mich also, wie gesagt, an diese Predigt erinnert und nimm mir jetzt einfach die Freiheit, mir und uns diese Predigt vorzulesen. In der Hoffnung, dass irgendwas auch uns findet und berührt. Und wir auch diesen Auftrag, Christus ähnlich zu werden, wieder ein Stück besser verstehen und uns dafür motiviert sehen. So lese ich dir jetzt aus dem Jahre 2007 von John Stott die letzte Predigt dieses großen Theologen vor. Es ist auch eine Art geistliches Vermächtnis und er hat sie genannt, Gottes Ziel, werden wie Christus. Wenn ich hier und da mal ein bisschen stolpere oder holpere, dann hat das mit der zu kleinen Schrift zu tun, aber wir schaffen das. Ich lese. Lebhaft erinnere ich mich, dass mich und meine Freunde als junge Christen die Frage umtrieb, was Bestimmung für seine Leute ist, für Gottes Leute. Angenommen, wir haben uns bekehrt, sind gerettet und haben ein neues Leben in Christus erhalten. Was kommt dann eigentlich als nächstes? Klar, wir kannten die berühmte Erklärung aus dem Westminster-Katechismus, dass es die wesentliche Bestimmung des Menschen sei, Gott zu ehren und ihn für immer zu genießen. Wir wussten und glauben das. Auch noch kürzere Glaubensziele fanden wir gut. Zum Beispiel, liebe Gott, liebe deinen Nächsten. Keiner von diesen Leitsätzen stellt uns allerdings ganz zufrieden. Also will ich mit dir teilen, was mein Geist über dieser Frage zur Ruhe kommen ließ. Jetzt, wo ich mich dem Ende meiner Pilgerreise auf Erden nähere, meine Erkenntnis, Gott möchte, dass seine Leute wie Christus werden. Christusähnlichkeit ist der Wille Gottes für Gottes Leute. Die biblische Grundlage. Zuerst die biblische Grundlage für den Ruf zur Christusähnlichkeit. Diese Basis ist so wesentlich, dass sie nicht in einen einzigen Text eingekapselt werden kann. Sie besteht aus drei Texten, die wir im Denken und Leben zusammenhalten sollen. Ein kurzer Blick darauf. In Römer 8, Vers 29 steht, dass Gott seine Leute dazu vorherbestimmt hat, mit dem Abbild seines Sohnes übereinzustimmen. Das bedeutet, wie Jesus zu werden. Wir alle wissen, als Adam im Sündenfall fiel, hat er eine Menge, aber nicht alles vom Bild Gottes verloren, nachdem er geschaffen worden war. Aber Gott hat es in Christus wiederhergestellt. Anpassung an das Bild Gottes bedeutet also, wie Jesus zu werden. Christusähnlichkeit ist die bleibende Vorherbestimmung Gottes für unser Leben. Der zweite Text ist 2. Korinther 3, Vers 18. Dort schreibt Paulus: Wir alle aber schauen mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn und werden in sein Bild verändert, von einer Herrlichkeit zur anderen, wie es vom Herrn des Geistes gegeben wird. Es geschieht durch den innewohnenden Geist selbst, dass wir verändert werden. Das ist eine wunderbare Vision. In diesem zweiten Stadium unserer Umwandlung zur Christusähnlichkeit hat sich die Perspektive von der Vergangenheit zur Gegenwart verändert. Von Gottes ewiger Vorherbestimmung zu unserer gegenwärtigen Umwandlung durch den Heiligen Geist. Es hat sich von Gottes ewiger Bestimmung, uns wie Christus zu machen, zu seiner tatsächlich in dieser Zeit passierenden Umwandlung durch den Heiligen Geist verändert. Das bringt mich zum dritten Text, 1. Johannes 3, Vers 2. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Doch es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir wissen nicht im Detail, wie wir in den letzten Tagen sein werden, aber wir wissen, dass wir wie Christus sein werden. Es gibt wirklich keine Notwendigkeit für uns, mehr alles wissen zu müssen. Wir sind zufrieden mit der herrlichen Wahrheit, dass wir für immer bei Christus und wie Christus sein werden. Wir sehen hier drei Perspektiven: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Sie zeigen alle in dieselbe Richtung. Es gibt Gottes ewige Bestimmung. Wir sind vorherbestimmt. Es gibt Gottes historische Bestimmung. Wir alle werden verändert, umgewandelt durch den Heiligen Geist. Und es gibt diese finale Bestimmung, die auf die letzte Zeit zielt. Wir werden sein wie er und wir werden ihn sehen, wie er ist. Alle drei, das Ewige, das Historische und das, wie die Theologie es nennt, das Eschatologische, vereinen sich in Richtung auf dasselbe Ziel, Christus ähnlich zu werden. Meine Überzeugung, das ist die Bestimmung Gottes für Gottes Leute. Das ist die biblische Grundlage, um wie Christus zu werden. Es ist die Bestimmung Gottes für sein Volk. Werden wie Christus, praktische Beispiele. Wenn es um praktische Beispiele aus dem Neuen Testament geht, scheint mir erstens eine generelle Aussage wichtig, wie sie der Apostel in Johannes 1, Vers 2, in 1. Johannes 2, Vers 6 gibt. Dort schreibt Johannes: Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der muss auch leben, wie er gelebt hat. In anderen Worten, wenn wir behaupten, Christen zu sein, müssen wir christusähnlich leben. Das erste Beispiel des Neuen Testaments also: Wir sollen wie Christus in seine Fleischwerdung sein. Einige von euch weichen bei einer solchen Vorstellung vielleicht sofort entsetzt zurück. Du wirst mir sagen, dass die Fleischwerdung Jesu ein vollkommen einzigartiges Ereignis war und unmöglich auch nur annähernd nachgeahmt werden könne. Meine Antwort darauf: Ja und nein. Ja, es war einzigartig in dem Sinn, dass der Sohn Gottes unsere Menschlichkeit annahm. Ein für alle Mal und niemals wiederholbar. Das ist wahr. Aber es gibt eine andere Bedeutung. in der diese Fleischwerdung Jesu nicht einzigartig war. Die erstaunliche Gnade Gottes in der Fleischwerdung von Christus soll von uns nachgelebt werden, nachgeahmt werden. In diesem Sinne war die Fleischwerdung nicht einzigartig, sondern gilt für uns alle. Wir sind alle aufgerufen, dem Vorbild dieser großen Demut zu folgen, die er mit dem Schritt vom Himmel herab zur Erde gesetzt hat. So konnte Paulus in Philipper 2, 5 bis 8 schreiben: Seid untereinander so gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus entspricht. Obwohl er in göttlicher Gestalt war, hielt er es nicht wie ein Raub fest, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Gestalt eines Knechtes an, wurde dem Menschen gleich durch seine ganze Erscheinung. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Wie Christus in seiner Fleischwerdung sein bedeutet, die erstaunliche Selbstdemütigung zum Vorbild nehmen, die hinter der Fleischwerdung liegt. Zweitens sollten wir wie Christus in seinem Dienst sein. Nun geht es von seiner Geburt hin zu seinem Leben, zu seinem Dienst, von Anfang bis zum Ende. Ich lade dich ein, in diesen oberen Raum zu kommen, in dem Jesus den letzten Abend mit seinen Jüngern verbrachte. Aufgezeichnet in Johannes 13. Jesus legt sein Obergewand ab, nahm einen Schurz und band ihn um. Dann goss er Wasser in ein Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen. Als er damit fertig war, nahm er seinen Platz wieder ein und sagte: Wenn nun ich, der Herr und euer Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch gegenseitig die Füße waschen, denn ich habe euch ein Beispiel gegeben. Beachte dieses Wort. Er sagt, damit ihr tut, was ich euch getan habe. Einige Christen nehmen diese Anweisung wörtlich und haben in ihrem Abendmahl einmal im Monat oder am Gründonnerstag eine Fußwaschung integriert. Und sie mögen Recht damit haben, dies zu tun. Aber ich denke, dass die meisten von uns die Anweisung von Jesus kulturell übersetzt anwenden. Das meint, so wie Jesus etwas tat, was in seiner Kultur die Arbeit eines Sklaven war, sollen wir in unserer Kultur keine Aufgabe als zu niedrig oder zu erniedrigend betrachten, um sie für andere zu tun. Drittens sollen wir sein wie Christus in seiner Liebe. Ich denke hier besonders an Epheser 5, Vers 2. Lebt in Liebe, so wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Gabe und Opfer zu Gott. Beachte, dass der Text zwei Teile hat. Der erste Teil ist, mit Liebe durch das eigene Leben zu gehen. Die Aufforderung, dass all unser Verhalten von Liebe charakterisiert sein soll. Der zweite Teil des Verses sagt, dass er sich selbst für uns gab. Das ist eine Vergangenheitsform, ein klarer Hinweis auf das Kreuz. Paulus drängt uns hier also, wie Christus in seinem Tod zu sein, zu lieben mit einer hingabewilligen Golgatha-Liebe. Beachte bitte, was sich hier entwickelt. Paulus drängt uns dazu, wie Christus in seiner Fleischwerdung zu sein, wie Christus in der Fußwaschung und wie Christus am Kreuz zu sein. Diese drei Ereignisse im Leben von Christus zeigen deutlich, was Christusähnlichkeit in der Praxis umfasst. Viertens, wir sollen sein wie Christus in seiner geduldigen Ausdauer. Hier betrachten wir nicht die Lehre von Paulus, sondern die von Petrus. Jedes Kapitel des ersten Petrusbriefes enthält eine Anspielung auf unser Leiden wie Christus. Der Hintergrund für den Brief ist der Beginn der Verfolgung. In 1. Petrus 2 drängt Petrus christliche Sklaven zu ertragen, wenn sie zu Unrecht bestraft würden und in diesem Fall nicht Böses mit Bösem zurückzuzahlen. Petrus begründet diese Aufforderung damit, dass auch Jesus litt. Um ein Beispiel, schon wieder dieses Wort, um ein Beispiel für uns zu hinterlassen, damit wir seinen Spuren folgen können. Dieser Ruf zur Christusähnlichkeit, auch im ungerechtfertigten Leiden, könnte angesichts der Zunahme von Verfolgung in manchen Kulturen dieser Welt immer bedeutsamer werden. Mein fünftes und letztes Beispiel aus dem Neuen Testament ist, dass wir wie Christus in seinem Auftrag, seiner Mission sein sollen. Hier kommen wir nun von den Lehren des Paulus und des Petrus hin zu dem, was Jesus selbst herausstellt. In Johannes 17, Vers 18 sagt er im Gebet: Wie du mich, Vater, in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt. Sie, das sind wir. Und in seinem großen Missionsauftrag in Johannes 20 sagt Jesus: Wie mich der Vater in die Welt gesandt hat, so sende ich euch. Diese Worte sind unglaublich bedeutungsvoll. Hier geht es nicht nur um die Johannes-Vision des großen Missionsauftrags, sondern zugleich um die Grundanweisung an uns, dass unsere Mission, unser Auftrag der Mission Christi in dieser Welt gleicht. In welcher Hinsicht ist das so? Die Schlüsselwörter in diesen Texten sind in die Welt hineingesandt. Wie Christus unsere Welt betreten hat, sollen wir die Welt anderer Menschen betreten. Erzbischof Michael Ramsay hat es vor einigen Jahren wortgewandt erklärt. Er schreibt: Wir verdeutlichen und empfehlen den Glauben nur dann, wenn wir hinausgehen und uns mit liebevollem Mitgefühl in die Zweifel der Zweifler hineinbegeben, in die Fragen der Fragenden und in die Einsamkeit derer, die ihren Weg verloren haben. Dieses Eintreten in die Welt anderer Leute ist exakt das, was wir mit inkarnierter Evangelisation meinen. Mit fleischgewordener Hinwendung zu den Menschen. Jede echte Mission ist fleischgewordene Mission. Wir sollen sein wie Christus in seiner Mission. Und das umfasst diese fünf Hauptwege: in seiner Fleischwerdung, in seiner dienenden Hingabe, in seiner Liebe, in seiner Ausdauer und in seinem Durchhaltevermögen. Und in seinem Auftrag. Konsequenzen für uns. Und welche Konsequenzen haben diese fünf Wege? Hier kurz noch einige praktische Konsequenzen dieser Christusähnlichkeit. Erstens, Christusähnlichkeit und das Geheimnis des Leidens. Leiden ist in sich ein riesiges Thema und es gibt viele Wege, wie Christen versuchen es zu verstehen. Ein Weg fällt auf, dass Leiden Teil von Gottes Prozess ist, uns Christus ähnlich zu machen. Ob wir an einer Enttäuschung oder einer schmerzhaften Tragödie leiden, wir müssen versuchen, dies im Licht von Römer 8 zu sehen. Laut Römer 8, Vers 28 arbeitet Gott immer zum Besten seiner Leute. Und laut Römer 8, Vers 29 ist diese gute Absicht, uns wie Christus zu machen. Zweitens, Christusähnlichkeit und die Herausforderung der Evangelisation. So wie auch ich, wirst auch du gefragt haben, warum unsere evangelistischen Bemühungen oft von Misserfolg gekrönt sind. Ich möchte es nicht zu simpel machen, aber ein Hauptgrund ist, dass wir nicht so wie Christus aussehen, den wir verkündigen. John Polton, der darüber in einem scharfsinnigen kleinen Buch geschrieben hat, sagt, die wirksamste Predigt kommt von denen, die jene Dinge, die sie sagen, wirklich selbst verkörpern. Sie sind ihre Botschaft. Sie sind ihre Botschaft. Christen müssen so aussehen wie der, worüber sie reden. Müssen so aussehen wie das, worüber sie reden. Es sind Menschen, die in erster Linie kommunizieren, nicht Worte oder Ideen. Authentizität erreicht den Empfänger, kommt tief in den Leuten an. Was heute ganz grundlegend verstanden wird, ist persönliche Authentizität. Das ist Christusähnlichkeit. Noch ein anderes Beispiel. Ein Hindu-Professor in Indien identifizierte einen seiner Studenten als Christen und sagte zu ihm: Wenn ihr Christen wie Jesus Christus leben würdet, lege euch Indien morgen zu Füßen. Ich denke, Indien wäre auf den Beinen, wenn wir Christen wirklich Christus nachahmen würden. Jemand aus der islamischen Welt, Pastor Inkadar Jared, ein ehemaliger arabischer Muslim, sagt, wenn alle Christen Christen wären, das heißt Christusähnlich, würde es heute keinen Islam mehr geben. Das bringt mich zu meinem dritten Punkt. Christusähnlichkeit und das Innewohnen des Heiligen Geistes. Ich habe viel über Christusähnlichkeit gesprochen. Aber ist sie überhaupt erreichbar? Durch unsere eigene Kraft, durch unsere energischen Absichten nicht. Sicher nicht. Aber Gott hat uns seinen Heiligen Geist gegeben, um in uns zu wohnen, damit er uns von innen verändert. William Temple, Erzbischof, in den 40er Jahren verwendete Shakespeare, um diesen Punkt zu erläutern. Shakespeare schreibt: Es ist nicht gut, mir ein Theaterstück wie Hamlet oder König Lear als Vorbild zu geben und mich aufzufordern, etwas Ähnliches zu schreiben. Shakespeare könnte das, ich kann es nicht. Und es ist nicht gut, mir ein Leben wie das von Jesus zu zeigen und mich aufzufordern, ein Leben wie er zu leben. Jesus konnte das, ich kann das nicht. Aber wenn das Genie Shakespeare kommen und in mir leben könnte, dann könnte ich Stücke wie seine schreiben. Und wenn der Geist Gottes in mich hineinkommen könnte, dann könnte ich ein Leben führen wie seines. Ich schließe. Gottes Absicht ist, uns wie Christus zu machen. Sein Weg, um diese Christusähnlichkeit zu erreichen, er hat uns mit seinem Geist erfüllt. Mit anderen Worten, es geht um sein Leben in uns. Amen. John Stott, wir danken dir.